Es ist ein wunderbarer Gottesdienst. Felicitas und Bent, ihr habt uns wunderbar in die Gegenwart Jesu geführt. Das war wunderbar. Und jetzt geht's gleich weiter. Wir hatten in einem prophetischen Eindruck das nochmal verstärkt, was wir gesungen haben. Du bist geliebt. Das ist, was du bist. Du bist ein Geliebter und eine Geliebte des Herrn. Das bist du noch mehr, als was du vielleicht denkst, was du bist. Außerdem, wir sind noch vieles mehr. Wir sind gesegnet. Manchmal wissen wir das nicht und dann beten wir, oh Gott, segne mich. Und Gottes Wort sagt, du bist ein Gesegneter des Herrn. Das ist, wer du bist. So, jeder Gottesdienst dient dazu, dass wir mehr begreifen, wer wir sind in Christus und was wir haben und was wir können. Gott gibt uns wunderbare Werkzeuge in die Hand, damit wir gut durchs Leben kommen. Alle Handwerker unter uns. Ich bin ein Handwerker und ich liebe gutes Werkzeug. Wenn ich in einer Küche zu tun habe, ratet mal, was das Erste ist, was ich mache. Messer schärfen. Ordentliches Werkzeug. Hilde, stimmt's? Absolut. Alles andere kannst du vergessen. Das Leben ist manchmal ein ganz schöner Dschungel. Und wenn du nicht weißt, was Gott dir gegeben hat, versuchst du dich mit bloßen Händen durchzukämpfen. Es geht langsam und mühsam und schwer. Gott hat uns ein Schwert gegeben. Benütze das Schwert des Geistes und du kommst sehr viel besser durch den Dschungel des Lebens. Die meisten Leute haben eine Bibel. Selbst meine Eltern, mein Vater hatte eine Bibel im Regal stehen und der hat einmal zu mir gesagt, jeder Mensch sollte die Bibel einmal im Leben gelesen haben, sie ist ein Klassiker. Ich sag dir eins, dein Schwert nützt dir nichts, wenn es im Regal steht. Du musst es in der Hand haben und so kommst du durch den Dschungel des Lebens. Allerdings ist das eine andere Predigt. Wir haben in der Einleitung gehört von der Kraft des Gebets. Und ich möchte da ein bisschen anknüpfen. Gott hat uns sowas für alle Leute, die Werkzeug gern haben, Männer, sowas wie einen Bohrhammer gegeben. Also nicht nur ein kleiner Akkuschrauber. Weißt du, wenn du Löcher bohren musst, brauchst du einen ordentlichen Bohrhammer. Und das ist das Bild, über das ich heute sprechen möchte, das Gott uns gegeben hat. Und es geht über das Thema, dass jeder Christ, jeder von uns ein Gesegneter des Herrn ist. Warum? Damit wir Segen weitergeben. Wir sind auf dieser Welt, um zu segnen. Und das wiederum hat mit unseren Händen zu tun. Die Predigt heute heißt, segnende Hände auflegen. Und was so ein bisschen klingt wie, ach, aha, das ist wohl irgendwas, was man in der Kirche macht, also vielleicht auch die Bischöfe oder was, ist in Wahrheit ein ganz, ganz starkes Werkzeug, das Gott uns allen in die Hand gibt. Ich möchte einen Vers aus dem Hebräerbrief uns lesen und da spricht es davon, der Autor, der auch immer das geschrieben hat, das wissen wir nicht genau. Er sagt, wir wollen nicht immer Grundlage legen, Anfangslehre. Also nicht für die Anfänger die wichtigsten Punkte, die jeder Christ irgendwie wissen muss. Wir wollen auch mal weitergehen und uns einer Lehre für gereifte Christen zuwenden, ohne nicht andauernd wieder die Grundlage zu legen. Was ist die Grundlage? Ich lese es euch vor. Also ich lese jetzt hier. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden und wollen nicht abermals den Grund legen mit Umkehr von den toten Werken, mit Glauben an Gott, mit Lehren von Taufen. Viertens, Hand auflegen. Hand auflegen. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Nichts für Profis, für Anfänger. Dann geht's weiter von der Auferstehung der Toten und dem ewigen Gericht. Die Lehre vom Handauflegen ist für uns alle miteinander etwas ganz Grundlegendes. Hände auflegen beim segnenden Gebet ist nicht für Fortgeschrittene, ist auch, aber nicht erst für, dass jemand sagt, jetzt muss ich erst mal meine ersten 20, 25 Jahre als Christ mich durchbeißen und dann, sondern es ist für ganz am Anfang, für jeden von uns. Es ist nicht erst, wenn du in der Hierarchie aufgestiegen bist und ein Bischof bist, sondern es ist nicht für langjährige reife Christen, es ist für Anfänger und für jeden. Es gibt zwei Arten des Segnen, es gibt mehrere Arten, wo in der Bibel das gelehrt wird, wie wir segnende Hände auflegen. Einmal ist ganz einfach das Gebet, wenn wir für jemanden beten, für Heilung, für was auch immer, körperliche, seelische Heilung. Die zweite Art ist einfach segnen. Ich werde später nochmal darauf eingehen, was das alles bedeutet. Und diese Sachen sind also wirklich für jeden. Manche Christen denken, das kann ich nicht. Ich bin nicht würdig genug. Und ich habe kürzlich gelesen, glaub nicht alles, was du denkst. Glaub Gottes Wort. So, ich weiß, wie das ist, dass manche Christen sagen, ich bin leider zu sündig, zu schwach, zu unwürdig, ich kann sowas nicht. Und ich sage dir, alles Schmarrn. Das ist, ich sage dir, woher das kommt, das ist eine Lüge des Satans, weil er nicht will, dass du deinen Bohrhammer in die Hand nimmst und durchbrichst und andere durchbrechen. Also redet er dir ein, ja, die anderen schon, aber du nicht, weil du, ach du meine Güte, bei dir das dauert noch ganz lang. Wenn es überhaupt jemals was wird mit dir, das ist eine Lüge. Du bist geliebt, du bist gesegnet, du bist berufen, du bist geführt. Gott führt dich. Keine Frage. Es gibt auch eine weitere Art, wo segnende Hände auflegen, eingesetzt wird. Ich erwähne es, weil es wichtig ist. Es ist nicht für alle, das richtet sich da an Leiter, die Leiter für Dienste einsetzen. Also Leiter, die andere Leiter für Dienste einsetzen. Und da wird im Timotheus gesagt, dem Timotheus wird gesagt, lege nicht vorschnell Hände auf, also setze nicht vorschnell Leiter ein. Überleg dir gut, wen du einsetzt, was da passiert, weil, wenn das schief geht, bist du mitverantwortlich. Wenn ich Leiter einsetze, bin ich mitverantwortlich für das, was dann da rauskommt. Und es klingt dann so im 1. Timotheus 5, 22, das geht in dem Zusammenhang geht's um Älteste. Wir können auch sagen, auch um Leiter allgemein. Die Hände liege niemand schnell auf, habe nicht Teil an fremder Sünde, bewahre dich rein. Also es geht da in dem Zusammenhang um Einsetzung von Leitern. Es gibt eine Interpretation von dieser Bibelstelle, die absolut vernichtend ist. Und die heißt, wenn du Leuten die Hände auflegst, dann holst du dir was Schlimmes. Dann kommt deren, was weiß ich, Schuld über dich oder irgendwas in der Art. Es gibt sogar Leute, die sagen, wenn du da nicht aufpasst, dann springen Dämonen auf dich über. Und ich darf euch eins sagen, das ist absoluter Käse. Wir haben heute nicht die Zeit, alle Bibelstellen zu lesen, die im Zusammenhang mit dem Auflegen von Händen im Neuen Testament stehen. Würde das gefährlich sein, hätte Jesus ein Wort dazu gesagt. Es geht darum, wenn du Leute einsetzt als Leiter, bist du mitverantwortlich für das, was die dann machen. Es ist fast so, als wenn du, und das ist eine ganz, es ist typisch wieder der Satan, der sagt, wenn du etwas für Gott tust, du wirst schon sehen, was dir dann passiert. Dann kriegst du ordentlich eins am Deckel. Und Leute, ich sage euch, das ist Käse, das stimmt nicht. Wir glauben, dass er ein guter Hirte ist. Das heißt, er schützt seine Schafe. Und alles andere ist eine Lüge. Wir bemühen uns seit Jahren in unserer Gemeinde, mit der Religiosität unserer Väter, unserer geistlichen Väter fertig zu werden und sie loszuwerden. Und ich glaube, wir müssen einen Schritt weitergehen. Wir müssen auch mit unserer eigenen Religiosität fertig werden und sie loswerden. Das heißt, wir müssen besser lernen, dieses Ding in die Hand zu nehmen und es lesen und es verstehen. Und weniger von den Erfahrungen herkommen, die wir manchmal machen, die wir dann interpretieren und sie an die Stelle von Gottes Wort setzen. Also ganz typisch wäre, jemand sagt, ich stehe vor einer ganz, ganz wichtigen Sache, ich halte einen Vortrag vor Nichtgläubigen über das Thema der Glaube. Nehmen wir mal irgendwie sowas an. Und dann sagen Leute, und weil ich dabei bin, das zu tun, deswegen heizt mir der Satan die Hölle ein und alles geht schief. Und ich sage euch was, das stimmt nicht. Glaub nicht, dass wenn du Gott dienst, dass du dann ein Opfer der Hölle wirst. Das ist einfach nicht wahr. Natürlich, es kann mal was passieren, aber das wäre vielleicht auch so passiert. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir in Gottes Namen unterwegs sind, dass er uns schützt. Er schützt und behütet die Seinen. Es gibt die Praxis, viele machen das, dass wir sagen, ja, bevor wir einen geistlichen Dienst tun, müssen wir uns unter den Schutz des Herrn stellen. Kann man machen. Ich halte nichts davon. Da hat jeder seine eigenen Überzeugungen. Ich meine, der Herr schützt uns schon längst, so wie er uns schon längst führt, so wie er schon längst uns liebt, schon längst auf uns achtet und auf uns schaut. Ich glaube, wir dürfen ruhig ein bisschen mutiger vorangehen. Okay, die Zeichen der Gläubigen. Markus 16, Ende des Markus-Evangeliums. Und da spricht Jesus, er sagt, Leute, ich schicke euch in alle Welt. Und das ist, was passieren wird, wenn ihr loslegt. Und das kommen verschiedene Zeichen und ich springe jetzt die lange Kette, damit wir uns auf das konzentrieren, was wir heute anschauen wollen. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Kranken die Hände auflegen und sie, also die Kranken, werden sich wohlbefinden. Das Wort Wohlbefinden ist das griechische Wort Kalos, das heißt es gut oder schön, es wird ihnen gut gehen oder es wird ihnen schön ergehen. Ist das nicht schön? Gott gibt dir etwas in die Hand, ein Werkzeug, ein Mittel, dass du Leuten, denen es nicht gut geht, dass es ihnen gut geht. Kranken werden sie die Hände auflegen. Diese Stelle finde ich höchst interessant, aus einem Grund. Gebet wird nicht mal erwähnt. Also es heißt nicht, sie werden lange Gebete sprechen und irgendwann so sagen, Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird wohl mit ihnen werden. Diese Vermutung, die ich da habe, bestätigt sich in vielen Bibelstellen. Wir werden noch ein paar davon lesen. In weiten Teilen der Christenheit hat sich hier ein bisschen was verschoben in unserem Kulturkreis. Man sagt nicht Hände auflegen, man tut das nicht, jemanden zu berühren. Also bei uns, ein Handschlag ist schon Intimität für manche und dass wir in unserer Gemeinschaft uns zur Begrüßung umarmen, ist etwas, was viele Leute zutiefst rührt, dass man sagt, das ist irgendwie schön, wie liebevoll man einander begegnen kann hier. So, man sagt also in manchen Teilen der Christenheit, also jemand berühren oder Hände auflegen, das tut man nicht, sprich lieber ein intensives und langes Gebet, aber nicht berühren. Und ich sage euch was, das steht so nicht in der Bibel. Und das ist für uns gültig und verbindlich. Wir haben kürzlich im Kernteam vom Segnungsteam ein Gespräch gehabt. Da wird intensiv gearbeitet, ein sehr schönes Gespräch, wie wir am besten in den Segnungsteams nach dem Gottesdienst für Leute beten. Es ging auch um die Frage, welche Worte sind zu wählen, welcher Ansatz ist der beste. Und ich darf euch eins mit Sicherheit sagen, im Kernteam haben wir nur die besten geistlich reifen Leute mit guter Erfahrung, also nur die besten Leute. Aber selbst die, ist interessant, haben unterschiedliche Erfahrungen und Überzeugungen. Übrigens, das ist typisch in Agape. Nimm ein Thema, egal welches es ist. Ich werde ja oft gefragt, was glaubt Agape? Sage ich, oh Mann, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, was ich glaube. Aber die anderen, da hat jeder eine eigene tiefe Überzeugung, die auch irgendwo zu begründen ist. So, wir sitzen da und wir reden über die Frage, wie es zu beten. Und auf einmal habe ich das Gefühl, spricht der Heilige Geist zu mir und sagt zu mir, Frank, nicht die Worte sind entscheidend, das Händeauflegen ist entscheidend. Hauptsache das passiert. So, du wirst, und viele von euch werden die Erfahrung gemacht haben, je nachdem zu welchem Team du gehst, wirst du ein unterschiedliches Gebet bekommen, lang oder kurz, so oder so. Und jedes ist gut. Das Entscheidende ist, davon bin ich überzeugt, dass wir die Hände auflegen. Schauen wir uns mal einige Gebete von Jesus an. Da muss ich dazu sagen, kürzlich kam jemand zu mir und sagt, kannst du für mich beten? Sage ich, okay, leg ihm die Hände auf, kurzes Gebet gesprochen, sehr kurz. Amen. Dann schaut er mich an und sagt, war sehr kurz. Dann habe ich gesagt, ja, war sehr kurz. Aber wenn wir nur überlegen, das Vaterunser, das ja das Standardgebet ist, ist auch sehr kurz. Und dann hat er gesagt, du hast recht. Matthäus 6, 7 bis 8. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, das ist Bergpredigt. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleich sein. Denn warum? Wisst ihr, was das Problem mit den Heiden ist? Heiden sind tief religiös. Leute, bei uns in unserem Sprachgebrauch sind Heiden gottlos. Im Sprachgebrauch der Bibel sind Heiden einfach Nichtjuden, tief religiös. Beten nicht einen Gott an, haben 25 Götter. Für jeden Bedarf einen. Und die Idee ist, wenn ich den Gott auf ihn einrede und vielleicht erschöpfe ich ihn irgendwann und er tut einfach, was ich will. Oder ich weiß, also diese Konzeption. Sagt, aber bei euch soll das nicht so sein. Warum? Hier kommt die Begründung. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Manchmal gehen Leute zum Gebetsteam und sagen gar nicht, was sie wollen. Sie sagen einfach nur, segnet mich. Warum? Mein Vater weiß, was ich brauche. Brauche ich denen gar nicht stundenlang erklären? Ist wunderbar. Es sind nicht die Worte, erst recht nicht die vielen Worte oder vielleicht gar Worte, die mit vollmächtiger Inbrunst, ganz laut. Die Worte machen es nicht. Es ist, dass unser Papa im Himmel weiß, was wir brauchen und dass wir tun, was Jesus sagt, nämlich die Hände auflegen. Übrigens, jeder Beter ist frei, sein Gebet so zu gestalten, wie er überzeugt ist, dass es gut ist. Das ist ein für alle Mal klar. Wir haben nicht einen Gebetsstil, wir haben viele. Und jeder ist frei und soll das tun. Und wenn einer sagt, bei mir dauert ein Gebet nur mal 5 Minuten, dann ist es so und dann ist es auch gut. Aber ich möchte nur sagen, es muss nicht so sein. Es kann auch mal durchaus kurz sein. Ein kurzes Gebet ist so stark wie ein langes und am stärksten ist Hände auflegen. Lukas 4, 40. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die mancherlei Krankheit, alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm. Er ist Jesus. Warum, als die Sonne unterging? Da war der Schabbat zu Ende. Und Kranke durfte man nicht tragen, schleppen, was weiß ich. Da musste man warten, bis der Schabbat zu Ende ist, dann durfte man. Und so haben alle gewartet, wann geht endlich die Sonne unter? Und dann haben sie die Kranken gebracht. Was macht Jesus mit ihnen? Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Wiederum wird Gebet gar nicht erwähnt. Ich weiß, Jesus hat sicherlich ein Wort gesagt, dies und das. Aber es ist entscheidend, er legte ihnen die Hände auf und heilte sie. Lukas 13, 10 bis 13. Und er lehrte in einer Synagoge am Schabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie. Und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Immerhin ein kleines Gebet. Sei frei. Lukas 5, 12 und 13. Da war ein Mann voller Aussatz, und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will. Manchmal sind Leute unsicher. Will Gott mir helfen? Ich glaube ganz grundsätzlich, sagt Gott immer: Ich will. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will. Zugleich wich der Aussatz von ihm. Jetzt muss man eins wissen. Aussatz war eine sehr, sehr schlimme Krankheit. Gibt's in unserem Kulturkreis gar nicht mehr oder so gut wie gar nicht mehr. Und damals einen Aussätzigen zu berühren, war ein No-Go. Gar nicht. Zumal für einen heiligen Mann gar nicht. Weil du wurdest selbst unrein dadurch, dass du jemand nur betastet hast. Hat dich unrein gemacht. Du musstest durch eine ewige Prozedur gehen und dich waschen und reinigen. Und dies und das machen, bis du wieder unter die Leute gehen durftest. So was Jesus hier getan hat, war typisch. Er macht Dinge, die man nicht tut. Er rührt so jemand an. Zum Glück, er wurde heil. Ich will allen unseren Betern und euch allen Mut machen zu schlichtem Gebet. Jetzt müsst ihr eins wissen. Ich bin durch Mennoniten zum Glauben gekommen, und bei Mennoniten ist schlicht ein Kompliment. Wenn jemand sagt, du schaust heute schlicht aus, wow, ist ein tolles Kompliment. So schlicht ist für mich ganz wichtig. Eine einfache Berührung und ein einfaches Gebet ist stark. Manchmal, wenn ich für mich beten lasse, passiert es, dass Leute dem lieben Gott erst sagen, dass ich ein guter Mensch bin und gute Gaben habe. Und sie wollen freundlich auch sein zu mir, aber der liebe Gott weiß das ja. So, das sind Sachen, kann man machen, muss man aber gar nicht. Ist nicht entscheidend. Das Gebet kann also auch ganz kurz sein. Jetzt möchte ich noch was sagen, noch ein Gedanke, von dem ich hoffe, dass er manchem helfen kann. Wir haben manche Leute, die das sage ich mit aller Liebe und mit viel Verständnis, die sehr viel für sich beten lassen, weil eben die Not groß ist. Und wenn man echte Not hat, braucht man viel Gebet. Und ich danke mal hier ganz offen und offiziell unseren Betern, die mit großer Liebe jeden empfangen. Und wenn es zum 100. Mal ist, das finde ich toll. Aber ich möchte auch mal sagen, ihr Lieben, manchmal ist es gut, für eine Sache für etwas beten zu lassen und dann jeden Tag, jede Stunde zu danken. Auch mal Das ist eine höhere Reifestufe, ganz ehrlich. Aber vielleicht ist es für manche dran zu sagen, ich lasse einmal für mich beten und dann will ich lernen zu danken. Danke, Jesus, dass du mich siehst. Weißt du, er sieht dich. Wenn du immer betest, Herr, schau auf mich, zeigt es, du hast mich kapiert, er sieht dich, er schaut auf dich. Danke, Vater, du führst mich. Er führt dich. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, komm zum Gebet, lass für dich um Führung beten und dann lerne, danke ihm. Du führst mich, du führst mich. Ich hatte kürzlich wieder mal eine schlechte Nacht, manchmal schlafe ich nicht gut. Und die ganze Nacht, habe viel gebetet in dieser Nacht und eins meiner Gebete war voller Freude, du führst mich, du führst mich. Das hat jetzt irgendwie seine Bedeutung, du führst mich. Das war ganz gut. Danke, du heilst mich. Gott heilt dich. Er heilt dich. Er liebt dich. Alles da. Heilende Berührung ist meine nächste Überschrift. Lukas 6, 18 bis 19. Viele Menschen waren gekommen, Jesus zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern getrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte, ihn anzurühren. Denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Jetzt haben wir noch eine umgekehrte Situation. Nicht nur hat Jesus gezielt Leute berührt, die Hände aufgelegt, sondern die Leute wollten Jesus berühren. Es hat sich rumgesprochen. Wenn du ihn anfasst, passiert was. Ich glaube, das ist bis heute, jetzt, hier in diesem Gottesdienst der Fall. Für mich ist mit einem Ziel und Zweck der Anbetung, dass ich irgendwie mit Berührung in Jesus komme. Dass ich meine Hände erhebe in Anbetung und irgendwie ihm näher komme. Warum? Weil er heilt mich. Und so war es mit dieser einen berühmten Frau, die in die Geschichte eingegangen ist. Siehe, ich lese aus Matthäus 9, 20, 21. Siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und berührte die Quaste seines Gewandes. Denn sie sprach zu sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich heil werden. Und sie hat es getan und sie wurde heil. Es geht doch im Kern um das Thema, mit Jesus in Kontakt kommen, nahe zu sein. Das ist es, was uns heil macht. Es ist doch nicht das Gebet im Sinne von die Formel, die ich spreche, die dann was bewirkt. Es ist doch das, dass wir mit Jesus in Berührung kommen. Und das, wow, macht alles. Das tut alles. Und sie wurde geheilt. Sie sprach zu sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Aber, ihr Lieben, nicht nur wenn es um Krankheiten geht, ist das Thema Hände auflegen von Bedeutung. Wenn jemand vor einer wichtigen Frage steht, vor einer Entscheidung, vor einer Prüfung, vor einem schweren Gespräch, wenn jemand traurig ist, wenn jemand erschöpft ist, wenn jemand einfach die Bitte hat, Jesus, stärke mich, ist es gut, für sich beten zu lassen. Es ist gut, für Leute zu beten und die Hände aufzulegen. Wiederum schlicht. Stell dir vor, das Problem ist riesig, riesig, riesig. Was machst du? Du tust ganz schlicht die Hand auflegen und sagen, Jesus, hilf. Das ist ein Hammergebet. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Oft fühlen wir uns, Leute erzählen uns was, beichten uns was, sagen uns, wie es ihnen geht und du merkst, was mache ich jetzt? Was soll ich ihm jetzt sagen? Sag, ich bete für dich, darf ich dir die Hände auflegen? Jesus, hilf. Stark, total stark. Der Herr stärke dich. So. Und sie brachten die kleinen Kinder zu ihm, damit er sie anrühren soll. Und die Jünger, der Meister kann doch nicht, was denkt ihr denn, der Meister hat doch nicht Zeit für die Kinder. Das waren irgendwelche Muttis, die ihre kleinen Kinder gebracht haben. Jesus, fass ihn an. Jesus, fass sie an. Jesus hat gesagt, sie sollen alle zu mir kommen. Und er berührte sie. Ich würde gern wissen, was aus den Kindern geworden ist. Helden, Helden des Glaubens, Apostel, Väter und Mütter in Christus, weil Jesus sie berührt hat. Leute, Jesus ist jetzt nicht hier, aber er hat gesagt, ihr seid meine Leute und ihr macht den Job. Ihr könnt das und ihr tut das. Wir sind berufen, segnende Hände aufzulegen. Jeder Christ, wir alle sind dazu berufen. Niemand ist zu neu, zu klein, zu gering, zu sündig, zu ahnungslos. Du bist vielleicht zu ahnungslos, wenn jemand ein schweres Problem hat, ihm einen guten Rat zu geben. Es geht mir oft so. Aber für ein einfaches Gebet. Ich kenne keinen Christen, der nicht ein einfaches Gebet sprechen kann. Jeder kann das. Jesus sagt im Johannes 17, 18, betet er, Vater, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. So wie der Vater Jesus gesendet hat, sendet Jesus uns in die Welt. Und ich glaube, ein wesentlicher Teil unseres Dienstes ist einfach, segnende Hände aufzulegen. Das heißt, das ist nicht die Ausnahme. Einmal alle zwei Jahre. Das ist die Regel. Jeden Tag. Ein Kollege im Fahrstuhl klagt, mir brummt der Schädel, ich habe Migräne. Und du, ganz normal, sagst, du weißt was, ich bete für dich. Zu 99% sagen Leute, das ist schön, danke. Jetzt gleich, okay, darf ich dir die Hände auflegen. Übrigens ist es immer gut, zu fragen, darf ich dir die Hände auflegen? Manche Leute, die jetzt nicht gehört haben, was du gehört hast, sind vielleicht ein bisschen erschrocken. Was passiert dann? Es ist immer gut zu fragen. Es ist immer mit Respekt. Wo tun wir die Hände auflegen? Auf die Schulter ist der beste Platz überhaupt. Manchmal bietet sich an, manchmal, wenn ich mit Leuten bete, rühre ich ihre Hände an. Manchmal mache ich ein Kreuzzeichen. Kann man machen. Hände aufs Haupt legen kann man machen. Das sind die Plätze. Das genügt. Mit Liebe und mit Respekt. 1. Petrus 3,9. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Wir sind die, die Segen erben. Und deswegen segnen wir. Das ist unsere Aufgabe. So, heute werden wir was Besonderes machen. Etwas, was wir so im Gottesdienst noch nicht gemacht haben. Wir werden nämlich heute keine Segnungsteams haben, sondern einen Segnungstunnel. Was ist ein Segnungstunnel? Das ist ganz einfach. Wir werden einige Leute, Segner haben, die werden hier im Gang links und rechts stehen. Und jeder, der das will, darf durchziehen und es werden dir die Hände aufgelegt. Wenn jemand da ist, der sagt, ich werde nicht gern berührt, bitte geh nicht durch. Das wäre jetzt schlimm. Wenn jemand sagt, ich bin bereit, ich probier's mal, dann darfst du das gerne machen. Also Menschen werden da links und rechts stehen und du darfst schön langsam durchziehen und es werden dir Hände aufgelegt und es wird sehr schlicht. Es wird keine großen Gebete geben, aber einfache Segnungsworte. Vielleicht sagt jemand, also ich gebe nur ein Beispiel, wie das ausschauen kann. Vielleicht sagt jemand, Friede deinem Herz. Ein Hammersegen. Vielleicht sagt jemand, komm, Heiliger Geist. Ich habe, als ich das erste Mal erlebt habe, einen Segnungstunnel, das war in meiner Sabbatzeit in Reading, in der Bethel Church. Und das waren so einfache Sachen. Und vor mir war jemand, da sagt jemand, komm, Heiliger Geist. Und dann hat's, der ist gleich zusammengeklappt. Also es war, habe ich gedacht, mächtiges Gebet. Vielleicht sagt jemand mehr Heiliger Geist. Das überlassen wir unseren Betern und wie ihnen das der Heilige Geist eingibt, wie sie da geführt sind. Manche werden vielleicht nur ein einziges Wort sagen. Sie werden dich berühren und werden sagen, Freude. Und manche werden vielleicht gar nichts sagen. So einfach geht es. Ich möchte, ihr könnt vorkommen, ja, ganz vergessen. Wir sind so, schon am Ende. Ich möchte mit einem Zeugnis abschließen, das ich in diesem Mai erlebt habe. Ich war wieder in Redding. Und das war ein bisschen eine schwere Zeit aus einem Grund. Meine Nichte, die ein bisschen jünger ist als ich, die wie eine Schwester mit mir aufgewachsen ist. Die hat bei uns gelebt, wo ich klein war. Ist wie meine Schwester, meine Nichte. Und sie lebt in Colorado, hat selbst auch 3 eigene Kinder. Und da, wo ich dort war im Mai, ist ihre älteste Tochter an ihrem 31. Geburtstag gestorben. Und ich war jeden Tag am Telefon mit ihnen, habe ihnen Eindrücke gesagt, prophetische Worte, und das hat sie sehr gestärkt. Und irgendwann haben sie gesagt, weißt was, sie waren in Texas, ist nicht so weit, man fährt höchstens 2-3 Tage, wir kommen. Und sie kamen. Und ich habe sie mitgenommen in Gottesdienst, Bethel Church Gottesdienst. Und der Gottesdienst war so fröhlich und sie waren so traurig. Es hat überhaupt nicht gepasst. Alle waren fröhlich und sie saßen da und fix und fertig. Und ich dachte mir, auweia, hätte ich sie vielleicht lieber nicht mitnehmen sollen. Naja, weiß man ja nie. Am Ende vom Gottesdienst sagt der Leiter, Leute, heute machen wir keine Gebetsteams, heute machen wir einen Segnungstunnel. 1000 Leute waren da im Gottesdienst. Bei Gebetsteams kannst du vielleicht für 150 beten. Die haben viele Teams, oder David? 150 Leute kriegen Gebet, aber nicht alle 1000. Und die schauen mich an und sagen, da wollen wir durch. Also, wir haben kurz geredet, wir haben gesagt, das war uns zu fröhlich, die fröhlichen Lieder, das hat überhaupt, aber wir wollen durch den Segnungstunnel. Also haben uns angestellt, hat 10 Minuten gedauert, Viertelstunde, bis wir dran kamen, sind wir durchgezogen. Und ehrlich, ihr wisst es, wie das ist, wenn jemand dir nahe ist und der leidet, dann leidest du auch. Und so, ich habe gelitten. Und ich gehe durch den Segnungstunnel und der Geist stärkt mich. Und das war noch gar nicht durch. Ich war irgendwie gestärkt und auferbaut. Und dann drehe ich mich um zu denen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir das auch mal probieren. Und heute probieren wir das. Das wird jetzt ganz einfach sein. Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Der Segnungstunnel ist Teil unserer Anbetung. Und wer sagt, ich guck mir das mal an, darfst du. Und tust einfach den Herrn anbeten. Das ist gut. Ich bitte alle, die Mitglieder im Segnungsteam, wie heißt das Segnungsteam? Macht euch bereit und ich habe auch eingeladen, alle, die im Trägerkreis sind, bitte unterstützt uns. Ihr kommt dann vor, wir bauen uns hier einfach ganz gemütlich auf. Das Pult ist gleich weg und dann können wir in unserer Anbetung, könnt ihr einfach kommen und euch segnen lassen. Und ich bitte noch, dass wir alle aufstehen, jetzt, weil jetzt möchte ich noch ein Gebet für euch sprechen. Der Herr hat euch gesegnet und ihr seid gesegnet. Und jetzt geht hinaus in diese Welt und segnet die Menschen, die Gott euch über den Weg schickt. Ihr seid ausgestattet mit der Vollmacht in Christus. Ihr könnt einen Segen in das Leben der Menschen hineinsprechen mit Handauflegung. Und Jesus, ich bete, dass wir alle miteinander einen neuen Mut bekommen als deine Kinder. In der Vollmacht deines Namens für Menschen zu beten mit Handauflegung. Dass uns keine Situation zu schwer und zu groß ist, uns Angst macht, sondern dass wir sagen, in Jesu Namen, komm Jesus, komm und mach alles gut. Komm, Heiliger Geist, rühr uns jetzt an in deiner Gegenwart. Wenn wir dich anbeten, deinen Namen erheben, sei du der Herr in unserer Mitte. Komm, Heiliger Geist. Amen.